Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Netzwerk Südbaden Podcast. Das aktuelle Magazin trägt den Titel Naturnah übers Wirtschaften im Freien. Und eine der Geschichten ist die von Constellar, ein junges Startup aus Freiburg, das im Wortsinn hoch hinaus will. Richtig hoch hinaus. Vom Weltall aus soll Landwirtschaft künftig weltweit maximal intelligent gesteuert werden. Max Gulde ist einer der vier Gründer. Wir treffen uns aufgrund der aktuellen Situation und des straffen Zeitplans des CEO online.
Max, ich freue mich total, dass du die Zeit findest, um ein bisschen über das zu sprechen, was du mit deinem Startup vorhast. Es ist 21 Uhr. Ist es normal, dass du um diese Zeit noch arbeitest?
Ja, genau. Das sind die goldenen 2-3 Stunden, die man dann abends noch hat. Die Kinder sind im Bett, meine Frau ist noch beim Sport und jetzt bin ich quasi nochmal auf dem Höhenflug 2-3 Stunden.
Es ist wirklich so, dass deine Tage so getaktet sind, dass um 22 Uhr erst Feierabend ist.
Die Kinder stehen halt irgendwann auf, dann stehen wir mit auf.
Meistens stehen
dann bin ich normalerweise ja, relativ früh. So zwischen 8 und 9 bin ich dann normalerweise am Schreibtisch, entweder hier zu Hause oder bei der Arbeit, etwa 50-50. Dann arbeite ich normalerweise durch. Manchmal habe ich die Möglichkeit, zusammen mit der Familie Mittag zu essen. Das ist schön. Abendessen klappt eigentlich immer, so gegen 6. Zwischen 6 und 8 passiert dann nicht großartig viel, außer mit den Kindern noch ein bisschen zu spielen, die ins Bett zu bringen, Geschichte vorzulesen. Dann kümmere ich mich kurz um mich selber, also mache noch eine Runde Sport und räume ein bisschen die Butze auf und genau, dann idealerweise bis 11. Derzeit dauert es ein bisschen länger, aber das versuche ich wieder zurückzuschrauben.
Wie sehr hat sich denn dein Leben seit der Gründung von Constellar verändert?
Schon ganz schön, würde ich sagen. Ich kam davor aus dem rein universitären Umfeld, bin dann zu Fraunhofer gegangen und war immer in einem Arbeitnehmerverhältnis. Habe natürlich mich bis zu einem gewissen Grad auch mit den Sachen, die ich gemacht habe, identifiziert. Aber jetzt in Anführungsstrichen das eigene Baby zu haben, wenn wir gerade beim Thema Kinder sind, ist schon was anderes. Und es gibt ein ganz großes inner Fire, würde ich sagen. Also so einen inneren Drang, inneres Feuer, das voranzutreiben. Und es ist eher die Schwierigkeit, aufzuhören, als die Schwierigkeit, weiterzumachen. Also bei anderen Sachen hatte ich manchmal das Gefühl so, oh, machst du das heute noch? So, ist jetzt schon irgendwie 5:30. Ja, nee, jetzt gehst du irgendwie nach Hause. Und das ist hier genau andersrum. Das heißt, hier ist eher die Schwierigkeit, auf die Bremse zu treten. Und das ist der große Unterschied, weil das Team und diese ganze Mission von Constellar und auch die Vision von Constellar so fantastisch sind, dass man gar nicht aufhören will.
Ich meine, das sind ja eigentlich schon mal Top-Voraussetzungen. Du hast die Mission und die Vision gerade schon angesprochen. Wie würdest du sie denn in einem Satz beschreiben?
In einem Satz, das ist eine wirkliche Herausforderung. Ich sage, das kann ich wahrscheinlich in ein paar Jahren besser. Aber in einem Satz die Vision, würde ich sagen, die Nahrungssicherheit der Menschheit zu unterstützen. Das ist sogar ein relativ kurzer Satz.
Ich finde, das ist doch schon sehr, sehr prägnant gewesen. Die Prognosen dahingehend sehen nicht so gut aus. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bis 2050 etwa 50% mehr Nahrung als heute gebraucht wird. Wie kann das gut gehen?
Ja, also das wird natürlich nicht allein an uns hängen. Hoffe ich. man kann sich vorstellen, gibt es viele Wege. Also einmal, wenn man sich jetzt so ein bisschen überlegt, wie viel von der Kalorien, die wir eigentlich zu uns nehmen, kommen aus der Landwirtschaft. Das sind größenordnungsmäßig etwa 80-85%, kommt so ein bisschen aufs Land an. Dann ist es so, wie viel der landwirtschaftlichen Fläche, die wir haben, wird eigentlich für den Anbau von Nutzpflanzen genutzt für Menschen. Das ist so bei etwa 1/3 und 2/3 sind quasi Weideland oder werden genutzt, um zum Beispiel Mais anzubauen, Futtermais für Tiere. Das heißt, da haben wir ein enormes Potenzial, umzusteuern. Dann ist es so, ja, ich will mich jetzt nicht auf die pauschal auf die Seite von Vegetariern und Veganern schlagen. Ich esse auch ab und zu mal gerne ein bisschen Wurst oder so. Aber grundsätzlich so, dass Fleisch kein ökonomisch besonders sinnvoller Konsum. Das ist das Nächste. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Startups in die Richtung, die was machen. Und unser Ansatz ist der, dass wir sagen, na gut, was treibt denn eigentlich vor allen Dingen Nahrungsproduktion an in der Landwirtschaft? Und der entscheidende Faktor ist Wasser. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das ist auch den Bauern seit Jahrhunderten bekannt. Wenn ich mehr Wasser raufgebe, bis zu einem gewissen Grad natürlich, dann wächst es mehr. Den norwegischen Bauern vielleicht weniger als den spanischen Bauern, aber grundsätzlich dieses Prinzip bekannt. Im Durchschnitt ist es so, dass ich durch Bewässerung den Ernteertrag um etwa einen Faktor 2,5 erhöhen kann. Das ist ganz schön eine ganze Menge. Ja. Und auch bereits heute ist es so, dass die 20% der Felder, die aktiv bewässert werden, etwa 40% des gesamten der weltweiten Nahrung erzeugen. Also 1/5 erzeugt quasi fast die Hälfte der weltweiten Nahrung. Das heißt, wir werden mehr Wasser brauchen, und zwar gewaltige Mengen an Wasser. Momentan gehen über 70% des Wassers insgesamt in die Landwirtschaft und der Trend wird massiv steigen. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa 40% mehr Wasser dafür benötigt wird als jetzt. Und wir haben jetzt schon Wasserknappheit in vielen Ländern. Es gibt Spannungen wegen Wasser. Ja, man guckt so ein bisschen nach Nordostafrika in die Richtung. Das ist nicht die einzige Region. Und Wasser wird immer mehr zu der entscheidenden Ressource werden, die wir auf unserem Planeten haben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Wasser effizient nutzen. Und der Slogan dahinter ist quasi more crop per drop, also mehr Ernte pro Wassertropfen, den ich rausbekomme. Und das ist genau das, was wir liefern können anhand der Daten, die wir liefern werden. Zwar schon ab nächsten Jahr.
Eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, dass ihr erst im vergangenen Jahr gegründet habt und du sagst, schon ab kommendem Jahr wird es Daten geben, mit denen man arbeiten kann. Was ist denn jetzt alles passiert in den vergangenen 12 Monaten? Eure Geschichte, die ist ja Science Fiction im besten Sinne eigentlich.
Also, Dankeschön erstmal. Man muss dazu sagen, wenn man die gesamte Geschichte aufholt, hat es eigentlich 2017 bereits angefangen. Aber damals halt noch in einem Forschungskontext. Und wir hatten uns auf Programmen einfach aus Spaß an der Freude beworben, wo es darum ging, die coolste Weltraummission zu designen, die so gibt. Das kam von dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm. Die haben gesagt, okay, was ist das, was man für 1 Million Euro machen kann? Was hat den größten gesellschaftlichen Nutzen? Und ich war gerade mit dem Missionsdesign von der Fraunhofer-Mission, dem Nanosatelliten Ernst, beschäftigt und habe gesagt, oh geil, ne? Einfach mal machen, mal reingehen und so. Und dann stand da irgendwo drin bei den Bewertungskriterien, ja, wir würden uns freuen, ne, wenn auch Startups und dann Ausgründungen und so haben gesagt, Mist, das machen wir ja gar nicht, das wollen wir ja gar nicht, das ist ja viel zu risikoreich. Haben auch mal reingeschrieben, naja, wenn das klappt, dann würden wir uns auch überlegen, ob wir ausgründen. Und wir sind dann ziemlich überrascht gewesen, ja, dass wir, also es war eigentlich ein Fake, könnte man sagen, hatten wir gar nicht vor. Ein Kumpel von uns, der hat es vorgehabt, das ist dann aber nichts geworden. Und bei uns war das eigentlich nicht so tief verankert. Und wir wurden dann irgendwann von der ESA angerufen, kamen gerade aus dem Urlaub zurück und dann war da jemand von der ESA dran und gemeint, ja, Gratulation, ihr seid im Finale. Und wir haben gesagt, was für ein Finale? Ach ja, von dieser Mission, ist ja Wahnsinn. Okay, und haben wir gedacht so, oi. Dann haben wir mit unseren Kollegen von OAB gesprochen, die waren daran mit beteiligt und haben gesagt, ui, jetzt sind wir im Finale im ESA, was machen wir denn jetzt, ne? Und dann meinte ich, ja, das habt ihr gar nicht gecheckt, weil ihr euch nicht so gut auskennt. Ihr habt ein paar Probleme gelöst, die bisher einfach nicht gelöst worden sind. Einfach nur, weil ihr keine Ahnung habt, dass es in
Schwierigkeit ist. Quasi by chance.
Ja, by chance. Wir haben schon ein bisschen drüber nachgedacht, aber wir hatten halt, keiner von uns hat den richtigen Luft- und Raumfahrt-Hintergrund. Mhm. Und dementsprechend sind wir die Sachen anders angegangen. Und das war in dem Sinne out of the box, weil es gar nicht inside the box ging. Das war ein Riesenvorteil. Dann haben wir da weiterentwickelt, haben Patente angemeldet. Und waren aber immer noch auf der Suche eigentlich, das als Projekt zu machen. Und haben wir gemerkt, das ist nicht das richtige Format. Das ist mit so einem großen Risiko verbunden und uns war gar nicht bewusst, wer denn so ein großes Risiko eigentlich förderte. Und dann kam unser Abteilungsleiter auf uns zu und meinte so spaßeshalber, ja, guckt euch doch mal so einen Accelerator an, haben wir doch hier bei Fraunhofer. Wir haben uns dann vorgenommen, uns 13 Wochen Zeit zu nehmen, diesen Accelerator zu gehen, das war dann 2018. Und haben gesagt, na gut, nach 13 Wochen ist er ein Wissenschaftler, das ist alles so ein ziemlicher Humbug da irgendwie, Startups werden so gehypt, aber das kannst du ja quasi selber gleich in die Arbeitslosigkeit abschreiben. Lassen wir mal lieber. Und nach etwa 30 Minuten im Accelerator haben wir noch gejubelt, wir gründen.
Und, was ist das, der Accelerator?
Der Accelerator in dem Fall ist von Fraunhofer Venture und das ist ein Programm, speziell designed dafür, Wissenschaftler mehr dafür zu begeistern, auch vielleicht ein bisschen weniger risikoavers zu agieren und mal das mit dem Gründen auszuprobieren. Eine Herausforderung, die Fraunhofer an sich hat, und das ist wahrscheinlich eine Herausforderung, die wir in Deutschland insgesamt haben, ist die Tatsache, dass wir extrem viele gute Ideen haben. Jetzt, wo man so ein bisschen im Ökosystem ist, da denke ich so, meine Güte, wenn auch nur ein Zehntel davon wahr wird, dann lösen wir alle möglichen Probleme entlang des Weges, die wir jetzt quasi noch als fast unlösbar betrachten. Und das Problem ist, nur ganz wenig davon wird umgesetzt. Und das liegt an unterschiedlichen Sachen, ohne jetzt hier den Finger irgendwie zu sehr in die Wunde sägen zu wollen, aber dafür gibt es Acceleratorprogramme, die helfen sollen, die wichtigen unternehmerischen Fähigkeiten in sehr kurzer Zeit, man kann sich vorstellen, wie so Intensivkurse eigentlich beizupolen. Und dann gibt es für ganz verschiedene, für den Bereich Landwirtschaft, für den Bereich Space, für alle möglichen Bereiche und da waren wir auch drin.
Wie ging es von dort aus dann weiter?
Genau, also nachdem wir dann gemerkt haben, okay, jetzt machen wir das mit der Ausgründung, haben wir angefangen, wie wild Anträge zu schreiben. Und zwar alle möglichen Anträge, die Ausgründung direkt unterstützen. Wir hatten das Glück gehabt, dass wir den Exist-Förderantrag gestellt und auch bekommen haben. Das ist ein Programm, ich würde sagen, das ist das förderkräftigste Programm Deutschlands, mit dem man Ausgründung oder Wissenstransfer von Forschungsinstituten und Universitäten in die Industrie letztendlich unterstützt. Den haben wir erhalten und das war fantastisch, weil wir dadurch auch die Möglichkeit haben, Fraunhofer quasi noch an Bord zu behalten. Und so nach und nach mit dem ganzen Wissen, was wir dann transferieren müssen, was eine ganze Menge ist, in diese Ausgründung zu begeben. Und damit hat dann letztendlich alles angefangen. Wir haben dann im April letzten Jahres gegründet und haben dann auch bis September haben wir eigentlich quasi noch keine Personalmittel gehabt. War das noch ein Wochenend- und Nacht-Hobby Konstellat. Wir haben den ersten Mitarbeiter im September eingestellt. Und ja, bis dahin waren wir halt zu viert. Und jetzt sind wir 21 Leute seit vorgestern. Also wir wachsen schnell. Und was toll ist, ist zu sehen, wir scheinen Sachen richtig zu machen. Keiner von uns hat jemals in der Art und Weise gegründet. Wir scheinen aber Sachen richtig zu machen. Wir locken das richtige Talent an. Und was vor allen Dingen interessant ist, ist, diese Vision, so einfach sie ist, die ist natürlich technologisch, ist es relativ komplex, aber es gibt die Möglichkeit, das relativ einfach zu erklären. Und das ist auch was einfach ein guter Hebel ist, was uns aber lange gekostet hat.
Jetzt sagst du, die Technologie ist einfach zu erklären. Erklär sie uns doch mal bitte.
Man kann sich das so vorstellen, es gibt jede Menge Satelliten da oben. Es gibt momentan etwa 2.000, 2.500 Satelliten, die um uns rumschwirmen. Elon und Co. sorgen dafür, dass es jeden Tag mehr werden. Und davon sind etwa 600 bis 700 Erdbeobachtungssatelliten. Also Satelliten, die aus dem Weltall Bilder machen. Die sind gar nicht so furchtbar weit weg, wie man sich das immer vorstellt. Normalerweise zwischen so 400 und vielleicht 800 Kilometer. Da gibt es ein paar Geostationäre, die sind weiter weg, deutlich weiter weg, aber die zählen wir jetzt mal erstmal nicht mit dazu. Die Geschichte ist die, dass diese Satelliten verschiedene Arten haben zu schauen. Die können zum Beispiel, so wie mit einer Handykamera, können die Bilder von der Erde machen, das heißt ganz normale Farbbilder. Und dann kann man zum Beispiel versuchen, anhand der Farbbilder Schiffe zu erkennen oder Straßen zu monitoren oder Öllecks zu suchen oder auch zum Beispiel die Gesundheit von Pflanzen festzustellen. Man sieht nämlich, wenn sie welk werden. Und jetzt ist es so, dass wir uns in einem bestimmten Bereich bewegen und das ist der Bereich für die etwas älteren Zuschauer, also unsere Generation dann wahrscheinlich, die Predator-Filme mit Arnold Schwarzenegger, da gibt es dieses Alien, was quasi Thermalsicht hat, wie Schlangen. Das kann also Wärmestrahlung sehen. Und genau das können einige Satelliten auch, aber nur ganz, ganz wenige. Denn die Technologie wiederum, die das möglich macht, die zu erklären mag einfach sein, aber die Technologie, die das möglich macht, ist sehr, sehr schwer umzusetzen und sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Aber jedes Objekt, was lebt und jedes Objekt, was nicht lebt, strahlt eine eigene Wärmestrahlung ab und die kann man aufnehmen. Und dementsprechend kann man Sachen erkennen. Gibt es in jedem zweiten Actionfilm, dass irgendjemand eine Wärmekamera rumläuft?
Absolut, dann ist meistens kein gutes Zeichen.
Ja, meistens nicht, genau.
Meistens gefährlich.
Genau, viele werden militärische Zwecke verwendet, weil es natürlich super ist, weil ich durch bestimmte Sachen durchschauen kann. Ich kann bei Nacht schauen, ich bin gar nicht davon beeinflusst, wie viel Licht es eigentlich gibt und so. Gibt ein paar tolle Sachen, das stimmt. Aber was wir jetzt letztendlich gemacht haben, ist, wir haben diese Technologie, die bisher nur möglich war, an busgroßen Satelliten, also wirklich so VW-busgroßen Satelliten, die 1 Milliarde Euro kosten, zu installieren, die Technologie so klein gemacht, dass sie ein paar hundert Mal günstiger wird und jetzt an, würde ich sagen, etwa die Größe eines Schuhkartons noch hat. Und das erste Mal, dass wir diese Technologie jetzt quasi hochbringen, wird im Februar, am 1. Februar auf die internationale Raumstation sein. Und dieses Gerät, der Gerät, hat sogar nur eine Größe von 4 Litern Milch etwa. Also 4 so Milchtüten. Und das reicht schon. Das reicht schon. Und dadurch, dass sie halt sehr viel günstiger sind, hat man jetzt die Möglichkeit, statt einen Satelliten zum Bruchteil der Kosten eines großen Satelliten halt Dutzende von kleinen hochzubringen. Und die haben dann die Möglichkeit, nicht nur einmal am Tag oder nicht nur einmal im Monat vorbeizukommen und mir einen bestimmten Ort anzuschauen, sondern immer und immer und immer wieder. Und dadurch werden wir den Kompromiss los, den man bisher immer machen muss, zwischen entweder ich sehe sehr, wie im Zoom-Objektiv, ich sehe sehr genaue Sachen, aber dafür sehr selten, weil die Fläche, die ich mir anschaue, sehr klein ist. Oder ich sehe Sachen sehr häufig, aber völlig grob aufgelöst. Und durch unsere Technologie wird es erstmals möglich, diesen Kompromiss zu überwinden.
Und trotzdem denke ich jetzt, du hast gerade gesagt, das kostet unglaubliches Geld, wenn man diese normal großen Satelliten da hochschickt. Wenn man viele kleine hochschickt, dann wird das ja auch ein bisschen was kosten. Wie wird das zu bewerkstelligen sein?
Genau, das ist halt das Problem oder die Herausforderung, sagen wir mal Problem. Das ist das Erste, was man im Accelerator lernt. Man hat gar keine Probleme, man hat nur eine Herausforderung.
Super. Ja.
Genau. Nee, das ist die Herausforderung, die natürlich jedes andere Startup ebenfalls hat. Und das ist im Space besonders schlimm.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Die initiale Eintrittshürde, was zu machen, ist halt ein bisschen oberhalb von der Fitness-App. Ohne jetzt Fitness-Apps irgendwie herabwürdigen zu wollen.
Nein, aber kann sich vorstellen, dass das finanzielle Volumen einfach ein ganz anderes ist. Klar.
Genau. Wir haben das Glück gehabt, sage ich mal, diese große Förderung von Exist zu bekommen. Das sind größenordnungsmäßig etwa 2 Millionen. Dadurch ist es uns schon mal möglich, das erste System in den Orbit zu bringen, ohne irgendwelches Fremdkapital aufnehmen zu müssen. Wir haben jetzt aber auch Fremdkapital aufgenommen. Die gucken sich natürlich vor allen Dingen an, wie ist das Team zusammengesetzt. Haben wir das Vertrauen darauf, dass diese Leute das dann weiter schaffen, auch mehr Kapital aufzunehmen? Ohne jetzt großartig was ankündigen zu wollen, also bisher lief es ganz gut, aber wir haben noch einiges vor uns. Und ja, es ist um den Faktor etwa 300 oder 400 Mal günstiger pro Satellitensystem, Aber es ist immer noch sehr, sehr, sehr viel. Und das ist was, was man, sage ich mal, von seinem privaten Kontostand auf jeden Fall, den muss man mit anderen Augen betrachten, sonst kriegt man nur noch das Grauen.
Ja, zumindest im Moment noch. Wer weiß, was da noch kommt, wenn ihr so durchstartet. Wer hat denn ein Interesse, bei euch einzusteigen, euch zu unterstützen? Für wen ist das interessant?
Da gibt es relativ viele Parteien aus unterschiedlichen Gründen. Grundsätzlich muss man sagen, die Landwirtschaft ist unser Zielmarkt, aber es ist nicht der einzige Markt. Denn letztendlich ist es ein Bild mit einer bestimmten Eigenschaft. Aber ob ich jetzt ein Handybild benutze, um, wie gesagt, die Ölpipelines oder irgendwie Vegetation anzuschauen oder eine Stadt mir anzugucken, da gibt es ganz, ganz viele sogenannte Use Cases oder Anwendungsfälle. Und bei uns ist das genauso. Wir haben etwa 30 davon identifiziert und nur ein Bruchteil davon sind mit der Landwirtschaft verwandelt. Es gibt noch ganz viele andere. Das heißt, natürlich hat der landwirtschaftliche Sektor Interesse an uns. Das heißt, große Firmen beispielsweise, die einmal Ertragsvorhersagen machen, die aber auch die Bauern beispielsweise beliefern mit, das kann Saatgut sein, das kann Maschinen sein, das kann aber auch Information sein, wie der Bauer denn zum Beispiel in welchem Zeitpunkt und wo bewässert, Pestizide ausstreut und so weiter und so fort. Das ist die eine Richtung. Und dann gibt es natürlich strategisch gesehen in 5, in 10, in 15 Jahren auch die Leute, die sagen, okay, Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Ding und wir investieren jetzt in Dinge, die später einen planetenpositiven Einfluss haben. Und da gehören wir auch dazu, also die sogenannten Impact-Investoren. Und da haben wir auch jemand an Bord. Und dann natürlich die dritte Partei sind einfach die Leute, die genauso nerdig wie wir sind und Space einfach cool finden und das zu ihrer Aufgabe machen. Das heißt, wir haben auch eine große Firma, aus dem Weltraumbereich, und zwar UHB mit an Bord. Und parallel dazu sehen wir natürlich auch das Geschäftsmodell, denn da, wo viele Daten sind, wo großer Bedarf ist, da könnte auch Geld fließen. Und dementsprechend ist natürlich auch ein institutioneller Investor ebenfalls mit dabei, der FDTF.
Was ist denn mit der Welternährungsorganisation? Also da könnte man ja auch denken, na, die sollte es doch eigentlich zuallererst interessieren.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir sind auch vorsichtig da gerade dabei, uns ranzutasten. Hier muss man ganz ehrlich sagen, dass wir einfach noch zu früh sind, um an die ranzutreten. Also die haben schon so ein Auge auf uns geworfen, das ist das Gefühl, und wir haben so erste vorsichtige Kontakte auf Arbeitsebene.
Wie funktioniert das? Also wie ist so eine Anbahnung, wenn du sagst, sie haben so ein vorsichtiges Auge, wie spürt man das? Schreiben die Hallo, wir haben es zur Kenntnis genommen, jetzt macht mal.
genau, Hallo, macht mal, schreibt uns eine Karte, schreibt uns eine Postkarte, wenn ihr soweit seid.
Wenn ihr oben seid.
Genau, schreibt uns eine Postkarte von oben. Es ist so, dass wir natürlich, das passiert nicht zufällig. Mhm. Aber wir haben jetzt einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Wir sind zum Beispiel auch in Kontakt mit der Europäischen Raumfahrtorganisation oder Agentur, muss man ja sagen. Und dort auch mit leitenden Missionswissenschaftlern, die dann auch wieder Kontakt haben für diese Programme. Und so ist es quasi, das Netzwerk, das wird größer. Und auch unser einer Investor, der sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, hat natürlich auch mit der FAO und UNDP und entsprechenden anderen Organisationen Kontakt. Und dort wird schon mal vorsichtig angebahnt, vorsichtig vorgefragt, vorbereitet. Aber man muss ganz klar sagen, bevor wir nicht zum All haben, sind wir, wie ganz viele andere Firmen auch, wir schreien alle, wir alle würden Konstellationen bauen, aber der große erste Meilenstein wird sein, zu sagen, okay, wir sind jetzt im Weltall und jetzt können wir Sachen machen und nicht nur Sachen versprechen. Und momentan sind wir noch in der Phase, wo wir Sachen versprechen müssen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir demnächst auch Sachen liefern können.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Technologie. Du hast gesagt, es werden gute Bilder geliefert. Wenn ihr die habt, wie geht es dann weiter? Heatmaps lautet das Zauberwort.
Man kann sich einfach so vorstellen, wir verkaufen letztendlich Heatmaps, bedeutet einfach nur Temperaturkarte. Und genau das ist das, was wir verkaufen. Jetzt kann man sich vorstellen, ich könnte ein Luftbild von Deutschland nehmen und dann würde ich halt sehen, okay, hier ist grün, das Wald, das Blau, dann ist vielleicht der Bodensee hier in der Nähe. Und weiß sind vielleicht Wolken oder Schnee. Und eine Temperaturkarte ist genauso eine Projektion von Temperatur auf halt irgendein geografisches Koordinatensystem. Und bloß dann weiß ich halt hier, okay, in der Ecke hat es jetzt halt 25,7 Grad, in der Ecke hat es 31,2 Grad. Jetzt ist es so, dass diese Information, wenn wir die haben, die werden wir auf einer Plattform bereitstellen. Und in dieser Plattform kann man nach den Daten suchen, kann sagen, wo man in Zukunft Daten haben möchte oder kann in der Vergangenheit in Archiven schauen, wo vielleicht schon mal Daten aufgenommen worden sind. Was jetzt passiert ist, ist, dass dann eine Firma, die sich mit diesen Daten beschäftigt, die wird nicht nur unsere Daten exklusiv nehmen, sondern andere Daten auch noch heranziehen. Und die haben sogenannte, jetzt im landwirtschaftlichen Bereich, sogenannte Vorhersagemodelle und zum Beispiel auch Bewässerungsmodelle. Sagen wir mal, es ist eine Firma, die Bauern mit Bewässerungsinformationen beliefert. Dann möchte die letztendlich wissen, okay, wie ist der Bedarf der Pflanzen an Wasser und wie ist die Wasserverfügbarkeit insgesamt, zum Beispiel im Boden. Dann würden die unseren Daten hinzuziehen und würden anhand der der Art und Weise, wie sie unsere Daten verändern, also der Temperaturkurve, können Sie sagen, wenn die Temperatur hochgeht, okay, jetzt wird weniger Wasser vorhanden sein, geht die Temperatur runter, hat es vielleicht gerade geregnet, das fügt man mit anderen Daten zusammen und können dann quasi ein sehr robustes Modell bauen, um zu sagen, so und so viel Wasser ist noch im Boden verfügbar, so und so viel Wasser hat diese Pflanze. Und auf Basis dieser Informationen können Sie dann dem Bauern zum Beispiel, wenn Sie tagsüber, wir haben tagsüber ein Bild aufgenommen, 2 Stunden später ist das auf der Plattform verfügbar. Die Firma lädt sich das runter, berechnet ihre Modelle und am gleichen Abend wird dem Bauern gesagt, okay, jetzt um 8, lieber Heinz, stellst du deinen Bewässerungsapparat an, eine halbe Stunde, da hinten in deinem Feld 1 musst du so viel Wasser pro Hektar hier dahin geben, in dem anderen Feld musst du so viel Wasser reingeben, dann macht das über Nacht zieht das Wasser dann ein, am nächsten Morgen hat die Pflanze dann entsprechend genug Wasser und da geht das ganze Spiel am nächsten Tag von neuem los. Mhm.
Und wie stellt ihr euch die Verteilung eurer Daten vor? Also braucht ihr quasi dann ein weltweites Netzwerk?
Also es ist so, dass der landwirtschaftliche Markt ist sehr stark fragmentiert. Das heißt, was wir nicht machen werden, wir werden jetzt nicht versuchen, unser eigenes, komplett eigenes Netzwerk bis zum Endnutzer, also dem Landwirt, aufzubauen. Das wäre jenseits der Kapazität, die wir momentan haben. Es gibt aber unheimlich viele existierende Distributionsnetzwerke, die wir einfach anknüpfen können. Mhm. Es gibt Plattformen, die genau diese Daten liefern an große Firmen. Und jede dieser Plattformen, die wir dann ansteuern, haben wir dann 5.000 bis 10.000 Nutzer, die es dann hinten dran kommen. Das heißt, wir benutzen quasi diese Plattform als Partner oder als Reseller, um unsere Daten dann entsprechend an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Okay. Du hast gesagt, ihr seid 21 Leute seit Anfang der Woche. Das klingt trotzdem nach unheimlich wenig für die Größe und das Ausmaß dieses Projekts.
Ja, genau, natürlich. Wir müssen natürlich wachsen. Und es ist viel zu wenig. Es ist viel, viel besser als 4 Leute.
Ja.
Genau. Aber es ist natürlich viel zu wenig im Vergleich zu dem, was wir brauchen. Mhm. Es ist aber auch nach wie vor so, dass wir natürlich wie jedes andere Startup auch eine Risikominimierung betreiben. Das heißt, wir nehmen immer Geld auf bis zu einem bestimmten Meilenstein, schaffen den Meilenstein, wachsen entsprechend, nehmen mehr Geld auf, haben jetzt das Risiko minimiert. Dementsprechend ist das Risiko, Geld mit uns zu verlieren, geringer. Wir sind also mehr wert. Dann schaffen wir den nächsten Meilenstein und so weiter und so fort. Und die Meilensteine, das war eigentlich vorhin auch eine Frage, die ich dann aber so nicht ganz beantwortet habe, was dieses Jahr dann noch ansteht, ist zum Beispiel eine Flugzeugmission. Bisher sind wir dabei, im Labor Experimente zu machen. Einer unserer Studenten wächst gerade ganz viel Mais in unseren Büroräumlichkeiten. Das sieht immer mehr nach Dschungel aus jeden Tag. Es ist fantastisch. Wir werden dann über landwirtschaftliche Felder fliegen in diesem Sommer. Wir werden dann unsere Datenplattform das erste Mal öffentlich stellen im letzten Quartal diesen Jahres. Und dann sollten wir eigentlich bereit sein, die Daten, die dann von der Raumstation kommen, auch entsprechend zu verteilen. Und der nächste Schritt ist dann auch schon im Anlauf. Also wir haben die nächsten Schritte sind auch schon geplant. Wir versuchen gerade entsprechenden ESA-Antrag für eine Kooperation mit unseren Partnern durchzubekommen. Das würde dann idealerweise ein erstes Flugmodell finanzieren. Also ein erstes Modell, was dann auch nicht mehr an die Raumstation gedockt wird, sondern frei fliegen kann, als einen ersten richtigen Satelliten. Parallel dazu versuchen wir eine Finanzierungsrunde vorzubereiten, die dann halt die nächsten Modelle finanziert. Man muss immer ein paar Jahre im Voraus denken. Und da passiert natürlich sehr, sehr viel und es läuft nie nach Plan, aber irgendwie läuft es immer.
Das ist doch wahrscheinlich auch ein bisschen surreal, oder? Also zumal ihr das ja eigentlich nicht geplant hattet. Und jetzt passiert euch das. Ihr hattet eine Idee, die zündet total im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf einmal muss man auf mehrere Jahre planen. Also wie kommt man denn klar? Jetzt mal ganz, ganz banal gefragt.
Wie kommt ihr klar? Ja, das ist eine Herausforderung, klarzukommen, um es ganz, ganz plumper zu formulieren.
Glaubt das.
Weil natürlich der Planungshorizont über alles das hinausgeht, was wir bisher gewohnt sind.
Ja.
Und entscheidend wird sein, dass man das Team genauso weiterentwickelt wie die Vision selber und auch die Technologie. Ich weiß ganz genau, dass das, was wir in einem Jahr machen müssen, das kann ich jetzt nicht. Aber ich sage mir auch, ich habe ein Jahr Zeit, um das zu lernen.
Und genauso ist es. Ist das eine Persönlichkeitsfrage? Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Also bist du so oder denkst du, ich muss jetzt so sein, weil sonst kann ich eigentlich direkt einpacken?
Ich glaube, ich war schon immer so. Also wenn ich mir überlege an die Universität, Zeiten zurück, was konnte ich besonders schlecht? Quantenmechanik konnte ich besonders schlecht, bin ausgebildeter Physiker. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir immer Quantenmechanik-Vorlesungen genommen und habe da dann quasi Studenten drin unterrichtet. Also ich habe mich immer für die unangenehme Situation gestellt, das beibringen zu müssen, was ich am wenigsten gut kann, wo ich am wenigsten Ahnung habe, weil ich mich dadurch selber gezwungen habe, das immer und immer und immer wieder durchzukauen. Heißt immer noch nicht, dass ich gut bin in Quantenmechanik. Brauche ich momentan auch glücklicherweise nicht. Das ist dann vielleicht die nächste Stufe. Aber das ist sicherlich was, was nicht nur mich, sondern auch das gesamte Team vereint, dass wir alle Leute sind, die unheimlich hungrig sind. Mhm. Wir haben alle tierisch Lust darauf, zu lernen und zwar schneller zu lernen als alle anderen. Und die ich muss auch sagen, hier ein großes Lob auch an Fraunhofer, das ist fantastisch, in diesem Fraunhofer-Umfeld genau diese Exposition zu bekommen, die man braucht. Ich habe davor Mikroskopie gemacht, bin dann ins Missionsdesign, das sie mich genommen haben, ist fantastisch, war also großes Vertrauen, großer Vertrauensbeweis. Und auch hier mit was völlig Neuem angefangen, wovon ich in Anführungsstrichen gar keinen Plan hatte. Und mit vielen anderen Projekten auch, wenn ich von irgendeinem Projekt, was interessant klang, keinen Plan hatte, sofort für gemeldet, will ich dabei sein. Und es kann ja nicht großartig was passieren, außer dass man richtig viel lernt. Und diese Mentalität, das flacht dann sicherlich irgendwann ab, weil man dann viel schon irgendwann kennt. Aber diese Mentalität bewahrend ist eigentlich ein Startup der logische Schritt im Nachhinein. Damals hatte ich da keinen Plan von, was der nächste logische Schritt wäre, aber eigentlich ist das der logische Schritt, genau das zu machen.
Du hast gerade gesagt, du kannst das, was du in einem Jahr wirst können müssen, im Moment noch nicht. Trotzdem scheinst du zu 100% überzeugt von der Sache. Ab wann war dir oder euch klar, das wird was?
Eigentlich muss ich sagen, habe ich es mir von vornherein eingebildet, es würde was werden.
Ist das vielleicht dann auch Teil der Lösung? Also, dass man halt wirklich so überzeugt vielleicht. Ist?
Mhm. Es ist diese Mischung, muss natürlich optimistisch sein. Also, wenn ich der ewige Pessimist bin, dann wird es mir schwerfallen, mich auch aufzuraffen, das zu schaffen. Man muss natürlich auch nach außen hin optimistisch wirken. Aber trotzdem ist es natürlich auch sinnvoll, einen gewissen Realitätssinn zu bewahren. Um jetzt nicht zu sagen, ja, wir starten Ende des Jahres 20 Satelliten und wo die Kohle herkommt, weiß ich nicht. Und wie wir es machen, weiß ich auch nicht. Aber es wird schon. Also es ist eine Balance aus dem Optimismus und Realismus. Und die muss man immer wieder gegeneinander aufwiegen. Und dann ist es auch ganz wichtig, ein Team zu haben, was genau diese Perspektive auch tragen kann. Also wenn ich anfange, zu sehr zu spinnen, dann holt mich mein Team auch zurück und andersrum genauso. Aber hier vielleicht eine lustige Sache, dass eigentlich auch erst eine Erkenntnis, jetzt bin ich 37, die Erkenntnis hätte ruhig ein paar Jahre früher kommen können. Wenn man zurückschaut, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Wenn ich zurückschaue, dann sieht man, da war eine Entwicklung. Ne? Ich habe mich so und so entwickelt, jetzt kann ich viele Sachen, die ich davor nicht konnte. Schaue ich in die Zukunft, habe ich ein relativ statisches Bild automatisch. Das bin ich, die ich mich jetzt mit meiner jetzigen Fähigkeit in Zukunft projiziere. Und diese Angewohnheit zu sagen, okay, warum kann ich nicht eigentlich das, was hinter mir passiert ist, in der Vergangenheit, einfach weiter nach vorne projizieren? Warum kann ich das nicht einfach anwenden, um zu extrapolieren, was ich in einem Jahr kann, was ich in 2 Jahren kann, was ich in 10 Jahren kann? Und das kann sehr, sehr ermutigend wirken und gibt auch vielleicht ein realistischeres Bild als dieses, ich bin statisch und verändere mich nicht mehr.
Max, du hast gesagt, der Zeitraum für den Flug ins All, der ist gesetzt.
Ja, der 1. Februar 2022.
Und ist das der Tag, auf den ihr jetzt alle hinfiebert oder ist das halt ein Tag in der Mission?
Nein, das ist schon ein cooler Tag. Wir haben uns noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Es gibt normalerweise eine Launch-Party, ne? Dann schmeißt man natürlich irgendwie eine Party. Da sage ich mal, dem aktuellen Gesamtbild ist es natürlich ein bisschen schwer zu planen. Aber wir würden dann, wenn es irgendwie geht, gerne schon hinreisen. Wird dann in die USA gehen. Genau, hoffen wir, dass das bis dahin klappt. Aber das wäre eine schöne Sache, wenn wir dann auch richtig feiern könnten.
Gibt es darüber hinaus so einen ganz konkreten Zeitplan, was ihr bis wann erreicht haben müsst, wollt, auch über dieses Datum hinaus?
Es gibt einen sehr kleinschrittigen Plan, der ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu ausufern für die Zeit, die wir haben. Mhm. Aber was man machen kann, man kann sagen, wir werden bis Mitte 2023 5 Satelliten oben haben. Das ist der aktuelle Plan und das ist diese Mischung aus Optimismus und Realismus, die, glaube ich, einigermaßen bisher gesund war. Und wir planen, dass wir bis im Jahr 2028 etwa 30% aller dann bewässerten Felder mit unserer Technologie versorgen können. Also, dass wir smarte Bewässerung in 30% der weltweiten bewässerten Felder einführen können. Und das würde dazu führen, dass wir etwa einen Nahrungssurplus bei gleichen Ressourcen von 7% haben weltweit. Das heißt, das ist etwa die Ernährungsbasis für knapp 600 Millionen Menschen. Ohne mehr Aufwand, also beziehungsweise ohne mehr Ressourcen. Das ist das Fernziel.
Und wenn ihr mit dieser Mission erfolgreich seid und diesen Meilenstein gelegt habt, was wird dann das nächste Ziel sein?
Naja, dann wird es ja soweit sein, dass Elon schon den Mars einigermaßen besiedelt hat und vielleicht können wir dann mit dem nächsten Schwarm über Mars düsen. Nein, es gibt natürlich eine Technologie-Roadmap, die auch deutlich darüber hinausgeht. Es gibt verschiedene Wege, in die es gehen kann. Und es wird dann letztendlich entscheiden, welcher Ast eingeschlagen wird, wird entscheiden, wie auch der Markt reagiert. Ob der Markt einfach nur höhere Auflösung will, ob er vielleicht eine andere Sichtweise nochmal haben möchte auf die Daten. Es wird ja auch andere Missionen geben, unter anderem auch der ESA, der NASA und von CNES. Ob man es schafft, mit den Kooperationen aufzubauen, vielleicht in Tandem zu fliegen. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Sachen, die man macht. Und wir haben auch noch so ein paar weitere Ideen, die wir jetzt aber noch nicht preisgeben zu dem Zeitpunkt.
Wollte ich gerade sagen, aber es werden dann im Thema bleibend im Bild gesprochen noch weitere Felder beackert, die nicht unbedingt jetzt mit Bewässerung zu tun haben, oder?
Ja, genau. Also okay. Es gibt ein paar Sachen, die wir so nennen können. Es gibt erste Vorschläge für Kooperationen mit Städten in Deutschland, um zu schauen, ob man zum Beispiel urbane Wärmeinseln dadurch besser charakterisieren kann. Stell dir vor, du hast jetzt Asthma und du möchtest von A nach B kommen und dann könnte dir ein Weg gezeigt werden durch die Stadt, wo du die geringste Temperatur und auch die geringste Luftverschmutzungspassage quasi wählst, um dahin zu kommen. Temperaturaussagen werden auf jeden Fall auch viel granularer werden. Es wird dann nicht mehr gesagt, Freiburg 19 Grad, sondern wird gesagt, keine Ahnung, die Bergiselstraße hat 19,2 Grad und der Bahnhof hat 19,7 Grad. Das wird alles viel, viel feiner aufgelöst werden. Und das ist ein, wenn man sich das vorstellt, ist das ein Datensatz, der zum ersten Mal die komplette Biosphäre unseres Planeten, also alles, was lebt, hat eine thermische Signatur und eine sich verändernde thermische Signatur natürlich, die komplette Biosphäre unseres Planeten abbilden kann. Das ist ein unglaublicher Reichtum an Daten, der deutlich über den Informationsgehalt von rein visuellen Bildern hinausgeht. Und damit werden wir erstmal einige Jahre oder Jahrzehnte zu tun haben, das zu verstehen, was wir damit eigentlich alles sehen können.
War dir denn immer klar, dass du was mit hohem gesellschaftlichen Nutzen machen möchtest? Oder ist dir das genauso passiert, wie dir das jetzt passiert ist?
Also ich muss sagen, ich war bei den Sachen, die ich bisher gemacht habe, habe ich immer viel Glück gehabt. Und ich hatte auch immer tolle Betreuer und habe mir die Sachen relativ schön aussuchen können. Und ich hatte schon auch zu Uni-Zeiten den Wunsch, was zu machen mit so einem gesellschaftlichen Einfluss, mit einem positiven idealerweise. In dem Fall habe ich Mikroskope gebaut und ich muss sagen, ich war selber natürlich Feuer und Flamme und es ist ein unheimlich schönes Gefühl, eine Erfindung zu haben und die Idee umsetzen zu können. Das ist ein fantastisches Gefühl, finde ich super. Unter dem Gefühl leide ich jetzt seit Jahren, das ist toll. Und an der Uni war es aber auch schon so. Was dann halt gefehlt hat, als man dann das Ding gebaut hat, hat man dann irgendwie gemerkt, okay, man ist Feuer und Flamme und es gibt wahrscheinlich 5 Professoren weltweit, die ebenfalls eine halbe Nacht nicht schlafen können. Aber das war es dann irgendwie. Es wird 20, 30 Jahre dauern, bis das dann in der Gesellschaft ankommt. Und bis dahin nützt es erstmal sehr, sehr wenig. Und vielleicht kommt es auch nie an, egal wie gut es ist. Und da habe ich mir gesagt, okay, eigentlich möchtest du das nicht. Du möchtest weiter in die Anwendung. Und vor allen Dingen möchtest du nicht jemand anderen die Verantwortung dafür überlassen, dass das auch den Weg in die Gesellschaft findet. Und auch hier war es dann letztlich der entscheidende Schritt, aus Fraunhofer da letztendlich perspektivisch rauszugehen, weil man sagt, das ist super, was Fraunhofer macht. Das ist ganz toll, da gibt es tolle Technologien, aber die Verantwortung, das hinzubringen, auf irgendeine Art und Weise nutzbar zu machen für die Gesellschaft, die überlassen wir immer jemand anderem. Und das nervt. Das ist ganz plump.
Ja. Das glaube ich, aber das hast du ja für dich jetzt behoben und auf den Weg gekriegt. Genau. Max, ich bin ganz angesteckt von deinem Enthusiasmus und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass jede Mission, die ihr jetzt in naher und auch in fernerer Zukunft startet, genauso erfolgreich über die Bühne geht, wie alles, was bisher passiert ist. Wow.
Ja, vielen, vielen Dank. Es kann natürlich immer alles mögliche Unvorhergehende passieren, aber Das Ding ist nicht, dass man aufgibt, wenn was Unvorhergesehenes passiert, sondern einfach wieder aufsteht. Aufstehen können wir gut, wir sind oft genug hingeflogen.
Dann wollen wir hoffen, dass euer Flug ins All auf jeden Fall kein Sturzflug wird. Vielleicht können wir in einem Jahr nochmal quatschen, wenn ihr denn dann oben wart.
Lass ruhig 10 Monate machen, dann ganz, ganz frische Bilder geben.
Also, wunderbar.
Dann vielen Dank, mach's gut, Julika.
Du auch, ich danke dir.
Eine beeindruckende Geschichte, die Sie auch in der aktuellen Printausgabe von Netzwerk Südbaden noch einmal nachlesen können. Im Heft geht es außerdem um die Landesgartenschau in Neuenburg. Die kleinste Ausrichterstadt aller Zeiten hat rund um das Projekt ein großes Stadtentwicklungsprogramm gebaut. Es geht um die Kieswirtschaft am Oberrhein, um eine neue Generation von Kleingärtnern und es gibt wertvolle Tipps für Unternehmen, die inhaltlich wenig mit Naturschutz zu tun haben, die Natur aber trotzdem schützen wollen. Die Initiative Käferholz wird vorgestellt. Dabei geht es um 3 südbadische Handwerker, deren Mission es ist, vom Borkenkäfer befallenes Holz zu retten und im hochwertigen Interieurbereich einzusetzen. Aber auch viele weitere Themen, wie das zum Beispiel der Zeiterfassung, finden Erwähnung. Wie wichtig ist sie gerade aktuell im Umfeld von Teilzeit, Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice? Es geht um einen Fahrradhersteller, auf dessen Modellen man zumindest unter technischen Gesichtspunkten ohne Probleme von Berlin nach Shanghai heiradeln kann und um das wichtige Thema Gleichstellung. Die Stadt Mülheim hat ihrer ehemaligen Bürgermeisterin weniger als ihren beiden männlichen Vorgängern bezahlt und dagegen geht Astrid Siemens-Knoblich jetzt vor Gericht. Auch sie kommt in der aktuellen Ausgabe zu Wort. Zu guter Letzt werfe ich mit Netzwerk Südbahn Herausgeber und Chefredakteur Rudi Raschke noch einen Blick auf das, was da kommt. Die nächste Ausgabe.
Ja, noch ein wichtiges Thema rund um die Pandemie, was, glaube ich, auch vielleicht nicht ganz so überraschend ist, nämlich Kommunikation. Frage, was man richtig und falsch machen kann, wo sind Fallstricke, wo sind aber auch gute Beispiele und Cases für wirklich gute Kommunikation. Lokale Krisenkommunikation wird ein Thema sein, aber auch Themen, wenn Kommunikation klemmt in Unternehmen, und es ist vielleicht auch gerade aktuell bei manchem kleinen Mittelständler so, der eines Tages mal gedacht hat, er würde nie ein Coaching brauchen, aber vielleicht ist jetzt gerade die Frage auch ein Thema, wie ich ein gutes Coaching, eine gute Mediation oder eine Schlichtung aufsetzen kann. All diese Themen rund um die Kommunikation erwarten uns im kommenden Heft natürlich auch viele spannende Unternehmensporträts außerhalb des Titelthemas, Geschichten aus der kommunalen Welt und aus der Bauwelt.
Das aktuelle, das nächste und alle folgenden Hefte gibt es natürlich im gut sortierten Einzelhandel oder noch einfacher und bequemer im Abo. Alle Infos dazu gibt's auf der Homepage netzwerk-südbaden.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.